In Traugesprächen höre ich ja oft die Geschichten, wie zwei Menschen sich kennen und lieben gelernt haben. Da habe ich also mittlerweile so einen ganzen Fundus. Und die niedlichste Geschichte ist wahrscheinlich die, dass ein junger Mann eine Kassiererin im Supermarkt er hat sich einfach in sie verliebt, so ist es. Er hat sich in sie verguckt. Und um jetzt möglichst oft mit ihr ins Gespräch zu kommen und ihr nahe zu sein, hat er immer kleine Portionen eingekauft. Also er hat keinen Großeinkauf gemacht, sondern immer kleine Portionen. Und so war er täglich da. Und selbst wenn an ihrer Kasse die längste Schlange war, hat er sich da angestellt. Ja, warum wohl? Irgendwann ist dieser Frau das natürlich aufgefallen. Hä, der schon wieder, das kann ja nicht sein. Sie kommen ins Gespräch, er lädt sie zum Essen ein und was soll ich sagen, heute sind sie 30 Jahre verheiratet, haben zwei Kinder. Aber wenn sie jetzt nicht auch so, also irgendwas für ihn empfunden hätte, dann hätte er noch so oft einkaufen können, da wäre nichts passiert. Nee, nix. Heute lernen, also die neuesten Geschichten gehen jetzt meistens übers Internet, dass man sich bei Online-Datings kennenlernt. Man beschreibt sein Profil und man beschreibt natürlich auch, was man von dem eventuellen Partner erwartet, wie der sein muss und wie der aussehen muss und so. Aber selbst bei denen muss es funken. Das Internet alleine hilft nicht. So ist das. Liebe ist immer eine Sache zwischen einem Ich und einem Du. Und beide müssen bereit sein für die Liebe. Und es ist auch immer so, wenn ich einen Menschen liebe, dann liebe ich nicht nur mit einem Teil von mir, sondern ich liebe als Mensch, ich liebe ganz. Die Liebe füllt sowohl das Ich als das Du aus. Ich liebe einen Menschen immer als Person. Und es stimmt, glaube ich, auch, wenn ich einen Menschen, nur einen einzigen, wirklich von Herzen liebe, dann liebe ich auch die Welt, dann liebe ich das Leben und dann liebe ich die Menschen. Von dem italienischen Dichter Dante ist überliefert, als er seine Beatrice kennenlernte und sich in sie verliebte, soll er gesagt haben, jetzt kann ich keinen Menschen mehr hassen. Und dazu liefert das Neue Testament die Erkenntnis, dass die Selbstliebe und die Liebe zu einem anderen sich bedingen. Um jemanden lieben zu können, wirklich lieben zu können, muss ich erst mich selbst lieben. Und dazu noch eine kleine Notiz, was mir so bewusst geworden ist, die Liebe lehrt auch das richtige Sehen. Das denkt man ja gar nicht, dass die Liebe Einfluss auf die Augen hat. Ne? Man meint immer, das sind Karotten, aber nein, das ist auch die Liebe. Das Wahrnehmen, die Liebe guckt nämlich genau hin, wer und wie ist der andere. Lebt sie in Freude oder trägt sie Kummer? Die Liebe sieht, vielleicht ist das ein bisschen abgedroschen, kommt aber immer noch gut hin mit den Augen des Herzens. Die Liebe ist eine Sache zwischen einem Ich und einem Du, aber sie lässt sich nicht befehlen. Ich könnte jetzt ja sagen, jetzt will ich diese Frau da lieben. Ich habe meine eigene, aber also, es würde nicht funktionieren. Sie lässt sich nicht verordnen, sie lässt sich nicht mal anordnen. Wir können nicht dazu auffordern. Liebe widersetzt sich jedem Befehl und jede Anordnung. Sie braucht etwas, woran sie sich entzündet. Aber sie benötigt auch etwas, wovon sie ausgehen kann. Es ist ja tatsächlich so, Kinder, die mit der Liebe ihrer Eltern groß werden und mit dem Vertrauen ihrer Eltern, gehen mit einer viel größeren Liebe auf das Leben zu und auch mit einem viel größeren Vertrauen. Und wenn ich jetzt mal in dem Traugespräch frage, ja sagen Sie mal, wieso diese Frau? Und wieso dieser Mann? Es gibt ja noch so viele andere, aber wieso hat es diesen getroffen? Dann können die das gar nicht so sagen, also nicht oft. Dann sagen die dann ganz oft, ja, also das ist er als Ganzer. So wie er einfach ist und so wie sie einfach ist. Die Liebe lässt sich also nicht hervorzaubern. Sie braucht einen Anziehungspunkt und sie braucht ein Startkapital. Ach ja, auch dieses noch. Wo zwei Menschen sich wirklich lieben, da wird es hell. Da brennt das Licht. Und das gilt genauso, wenn eine Gruppe von Menschen liebevoll miteinander umgeht. Wir wissen alle, wo hässlich vom Leben und vom Menschen gesprochen wird, da ist es finster, da ist es dunkel. Der Hass ist die Waffe der Finsternis, aber die Liebe ist die Waffe des Lichtes. Und in unserer Welt, selbst in Vierel, ist es mehr dunkel als hell. Und momentan wird es, leider ist das so, eher dunkler als heller in unserer Welt. Ich finde ja, Paulus ist ein Meister des Wortes. Und das, was er uns schreiben und sagen will, das leitet er sehr clever, sehr klug ein. Weil er schreibt, bleibt niemandem etwas schuldig. Das möchte man ja auch einfach nicht. Schuldner von irgendjemandem sein, außer der Liebe. Die schuldet ihr einander immer. Eine finanzielle Schuld, die kann man schnell begleichen, wenn man es kann. Eine moralische Schuld, dafür kann man sich entschuldigen. Aber in der Liebe, meint Paulus, in der Liebe können wir nicht genug tun. Wir bleiben einem anderen immer etwas an Liebe schuldig. Mit der Liebe verhält es sich so, dass wenn wir darauf schauen, wir immer etwas mehr noch hätten tun können, als wir getan haben. Es bleibt immer ein Mehrwert. Und es bleibt auch dabei, unser Glaube verwirklicht sich nicht in dem, was wir so sagen, sondern in dem, wie wir lieben. Und dann wird Paulus theologisch, weil er schreibt, wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Punkt. Wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Das Gesetz regelt das Leben. Das Gesetz regelt unser Zusammenleben als Gesellschaft. Und das Gesetz ermöglicht es einem jeden in Freiheit zu agieren. Das Gesetz meint es, wenn es gut formuliert ist, gut mit uns. Aber das Gesetz beschreibt immer nur die äußere Grenze der Moral. Sagt das Gesetz, du sollst nicht töten, dann sagt die Moral, achte die Würde deines Nächsten, begegne ihm mit Respekt, gewähre ihm seine Freiheit, hilf ihr und ihm zum Leben. Wir versündigen uns also immer sehr viel eher und viel schneller an der Moral als am Gesetz. Und wenn wir das, was wir moralisch leben wollen, in Gesetze gießen wollten, die Gerichte kämen gar nicht mehr dahin, die ganzen Verfahren zu bewältigen. Moral ist, worauf sich eine Gesellschaft als Ganzes verständigt hat, wie man miteinander umgehen will. Oder man versucht für die Moral ein Fundament, eine Wurzel zu finden. Immanuel Kant sagt zum Beispiel, in jedem Menschen lebt das Sittengesetz und jeder Mensch weiß, was zu tun ist. Er hat ein Bewusstsein dafür, was gut ist und was böse ist. Ah, das fände ich gut. Aber unsere Geschichte lehrt uns, glaube ich, dass das mit der Moral, mit dem Wissen um Gut und Böse, denken Sie an den November, nicht so funktioniert hat. Gesetze lassen sich umformulieren, Moral ist wandelbar. Im Moment ist die Moral in Trumps Amerika anders als bei uns in Deutschland. Und sie war auch zur Zeit des Nationalsozialismus anders als bei uns heute. Liebe kann man nicht umformulieren. Liebe kann man auch nicht umwandeln. Liebe ist Liebe. Und wo die Liebe lebt, da ist es hell und Licht. Die Liebe braucht auch keine Übereinkunft, dass man sich verständigen müsste darüber, wie Liebe sein soll. Man weiß das einfach. Und die Liebe benötigt kein Wertefundament. Liebe weiß immer, sie weiß immer, was sie zu tun hat. Und darum kann auch der Kirchenvater Augustin sagen, die Liebe spricht, ich will, dass du bist, dass es dich gibt, dass du lebst, dass du existierst, dass es dir gut geht. Die Liebe will also nie die Funktion eines Menschen, sondern den Menschen immer als Person, als Menschen. Und darum allein achtet die Liebe, die Würde des Menschen immer und überall. Und dann kann Augustin auch noch den Satz sagen, Liebe, und dann tu, was du willst, weil die Liebe das Gesetz mit Leichtigkeit erfüllt. Sie erfüllt auch, was die Moral verlangt. Sie sucht das Gute und das Heilvolle für den anderen. Oder nochmal mit Paulus, tut dem Nächsten nichts Böses, nicht mit euren Taten, nicht mit euren Worten. Und wenn wir jetzt eine Ordnung aufstellen wollen, dann käme immer zuerst die Liebe, dann die Moral und dann das Gesetz. Und also ist die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Wenn Paulus also schreibt, und das ist jetzt eine echte Herausforderung, finde ich, bleibt niemandem etwas schuldig außer der Liebe. Oder wenn er das Evangelium zitiert mit den Worten, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann, liebe Leute, geht das über unseren Kuschelkreis hier in der Kirche wesentlich hinaus. Und das trifft auch diejenigen oder gilt auch denjenigen, von denen einer meiner Kollegen einmal gemeint hat, es gibt Menschen, die müsste der Herr Jesus alleine lieben. Er könne das nicht, weil sie eben nicht liebenswert sind. Und ich kann das sogar noch mit den Worten von Meister Eckhart, einem großen Theologen des 12. Jahrhunderts, toppen, der nämlich über den Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, gesagt hat, wenn du deinen Nächsten noch nicht so geliebt hast wie dich selbst, wenn du deinen Nächsten noch nicht so geliebt hast wie dich selbst, dann hast du ihn noch nicht geliebt. Das ist echt eine Hürde. Das ist echt eine Mauer. Aber so kann man diesen Satz Jesu, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, verstehen. Und dann würde auch deutlich, was Jesus eigentlich von uns fordert. Das ist ja nicht nur das liebe Jesulein jetzt in der Krippe, das ist auch der Jesus, der einiges von uns verlangt. Und zugleich wird deutlich, dass wir dem Nächsten gar nicht genug an Liebe tun können, sondern immer etwas schuldig bleiben. Das kann gar nicht anders sein. Das war schon jetzt eine starke Dosis, ne? Jetzt müssen wir nochmal zurück an den Anfang meiner Predigt. Da ging es darum, dass die Liebe einen Anziehungspunkt und ein Startkapital, einen Ausgangspunkt benötigt, weil sie nicht befohlen werden kann, weil sie nicht angeordnet werden kann. Sie stellt sich einfach ein. Und wenn man Paulus jetzt an dieser Stelle so liest, als würde er uns die Liebe verordnen oder befehlen, so liegt das einzig und allein daran, weil er in den ganzen Kapiteln vorher intensivst sich über den Ausgangspunkt ausgelassen hat. Und wir können nur so lieben, wir können nur lieben, weil wir geliebt sind. Wir können nur leuchten, weil es in uns drinnen hell ist. Wer es bei uns drinnen finster, so auch draußen. Das ist Logik. Und das ist auch Erfahrung. Aber wenn die Liebe Gottes uns erfüllt, innen drin, dann kann das nur hell sein. Das sind die Waffen des Lichts. Jetzt ist die Liebe eine Emotion, ein Gefühl, etwas, was sich im Tun verwirklicht. Unsere Liebe tritt als Handlung in Erscheinung und so nach draußen. Aber irgendwie müssten wir das ja auch, dass die Liebe Gottes uns gilt, irgendwie müssten wir das ja innen drin auch fühlen, spüren. Aber ich finde, das ist bei der Liebe Gottes gar nicht so einfach, weil wer ist ihm schon als Wesen begegnet? Es kann aber sein, dass es trotzdem Momente gibt, in denen man in seinem Leben ja, diese Gottesliebe fühlt, weil sie in einem aufwallt, weil sie ihm in einem sozusagen das Innere meines Seins flutet. Aber das ist doch sozusagen immer ein Gefühl zweiter Hand, ein vermitteltes. Und vermittelt wird es über die Sprache, über das Wort. Ich muss das hören, ich muss das lesen. Und Glauben bedeutet, diesem Wort der Liebe Gottes zu vertrauen, das ganze Leben draufzusetzen, so wie Arvid das jetzt auch macht. Glauben bedeutet, dem Wort Gottes zu vertrauen und über das Wissen hinauszuspringen in den Glauben hinein. Und diese Folgen des Glaubens, die kann ich allerdings auch spüren. Die kann ich in meinem Inneren spüren, hin zu einem Menschen, in dem es immer heller wird. Bis sozusagen der letzte Winkel, dunkle Winkel ausgeleuchtet ist, diese Winkel meiner kleinen und größeren Bosheiten und meiner Engstirnigkeiten. Und ich werde das dann unter den Augen der Liebe Gottes lernen, mich selbst zu lieben. Ich werde auch meine handwerklichen, kreativen, künstlerischen wie intellektuellen Grenzen akzeptieren lernen. Aber ich werde auch das, was vorhanden ist, und bei jedem ist etwas vorhanden, mein alter Kirchenvorsteher Dieter Nann sagte immer, irgendwas kann jeder, also bei jedem ist etwas vorhanden, das werde ich als geschenkte Gabe Gottes dankbar annehmen. Und das meint Ja zu mir selbst zu sagen, mich also selbst zu lieben. Aber ich werde auch verstehen, in dieser Liebe Gottes werde ich auch verstehen, dass Gott nicht nur mich liebt, sondern auch wirklich jeden anderen um mich herum. Jeden anderen um mich herum. Und ich werde immer diese, als Christenmensch, werde ich immer diese Aufforderung Pauli spüren, dass ich einem anderen Liebe schuldig bleiben muss. Und dass ich mich in der Liebe üben muss. Und ich werde das auch probieren, so gut das eben geht. Aber ich werde mit dieser Liebe Gottes auch damit leben lernen, dass ich dem anderen immer etwas schuldig bleibe. Und ich werde damit leben, dass ich in meinem Glauben weiß, dass auch diese Schuld, dieses Schuldigbleiben am Nächsten, an jedem Nächsten, mich nicht von dieser Liebe Gottes trennen wird und auch nicht trennen kann. Dafür ist sie einfach zu stark. Ja. Mit diesen Gedanken einen schönen Advent, einen schönen ersten Advent. Ich glaube, 16, 4 und 5, ja, stimmt.